Mein Name ist Ebert Wolf und freitags mache ich auf YouTube und Twitch einen Videostream, oft zusammen mit Gästen zum Thema Softwarearchitektur. Zuhörer können dabei auch live im Chat Fragen stellen und mitdiskutieren. In diesem Podcast gibt es die Audiospur von Softwarearchitektur im Stream. Weitere Informationen, Sketchnotes, Übersichten über weitere Folgen gibt es unter software-architektur.tv. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann herzlich willkommen zum heutigen Softwarearchitektur im Stream. Freut mich, dass ihr dabei seid. Kurz eine Einleitung. Warum sitze ich hier? Was wollen wir eigentlich machen? Für mich, also ich mache schon lange irgendwie Vorträge und Trainings und ich möchte hier eigentlich mehr so ein bisschen ein Live-Ding machen. Das heißt, für mich ist es hier relevant, Themen anzusprechen und Themen zu diskutieren, die eben für euch relevant sind. Und das bedeutet, ich habe so ein bisschen so die Kontrolle aufgegeben. Das heißt, es geht für mich darum, auf Fragen und Themen zu antworten, die für euch halt relevant sind. Und deswegen lade ich euch ein, im Chat euch zu beteiligen bei Twitch, bei YouTube oder sonst gerne auch bei Twitter Fragen zu stellen. Es gibt auf meiner Homepage auch noch die Möglichkeit, Fragen im Formular zu stellen. Ich poste noch mal kurz den Link in den Chat. Da findet ihr die ganzen Informationen und dort könnt ihr dann eben auch in dieses Formular Fragen eingeben. Also ein bisschen eben ein Live-Setting. Ich habe heute was geändert. Meine Kollegin Lisa Moritz hat sich dazu bereit erklärt, Sketchnotes zu machen. Das heißt also, wir kriegen heute diesmal eine grafische Unterstützung dessen, worum es eigentlich geht. Und damit würde ich dann eigentlich auch schon loslegen. Und zwar ist das Thema dieses Mal die Frage, fachliche Architektur, warum und wie. Und der Motivator war eine Frage, die mich erreicht hat von Urs Enzler über Twitter. Und da war die Aussage, was du erzählst, deckt sich mit meiner Erfahrung. Zwei Dinge, welche ich noch in Frage stelle. Simbau und Kontext die richtige Aufteilung. Haben diese eine genügend klare Schnittstelle, konzeptionell im Repo, im Deployment, im Betrieb? Und wie überstehen die Teams Evolutionen in der Architektur? Bau und Kontext ändern sich, weil sich das Verständnis geändert hat oder die Anforderungen ändern sich. Und ich wollte das Thema eigentlich gerne ausführlich diskutieren, denn meine erste Intention wäre zu sagen, selbstverständlich ist fachliche Aufteilung das Richtige, selbstverständlich bauen Kontexte das Richtige, aber ich finde es mal spannend, dieses Thema eben ausführlich zu diskutieren. Und ich habe auch noch eine Umfrage gemacht. Das andere Thema war das Thema, wie macht man eigentlich Vorträge? Und da hat sich irgendwie eine 80-prozentige Mehrheit gefunden für dieses Thema, sodass ich mich jetzt eben dazu entschlossen habe, dieses Thema zu diskutieren. Und ich will es halt gerne einmal sozusagen tief durchdiskutieren. So, jetzt ist die Frage, das heißt, ich habe das ein bisschen verallgemeinert und habe ihm gesagt, okay, warum wollen wir überhaupt fachliche Architektur machen und wie machen wir das? Das heißt also, im Prinzip haben wir jetzt verschiedene Diskussionen. Die erste Frage, die wir also beantworten oder die ich halt beantworten muss, ist, wollen wir überhaupt eine fachliche Aufteilung haben? Bauen und Kontexte sind ja eine mögliche fachliche Aufteilung. Und man kann jetzt argumentieren, dass Bauen und Kontexte eben nicht die richtige fachliche Aufteilung sind oder sogar, dass eine fachliche Architektur insgesamt überhaupt gar keinen Sinn macht. So, und dann wäre halt die Alternative eine technische Aufteilung. Das ist also die eine Frage, technisch oder fachlich. Wie wollen wir denn nun unser System aufteilen? Und dann ist die andere Ebene, glaube ich, die Frage nach grobgranular und feingranular. Was ich damit meine ist, wenn mir jemand sagt, das ist das Diagramm, dieses Diagramm zeigt High-Level mein System, dann ist das eben grobgranular. Und dann gibt es ja feingranulare Sachen. Das heißt, ich kann irgendwie bis in den Code runtergehen und kann dann halt im Code schauen, wie dort die Sachen aufgeteilt sind. Und da sind eben unterschiedliche Ebenen. Das heißt also, wir müssen jetzt erstmal die Frage beantworten, technisch oder fachlich. Und wir müssen irgendwie über grobgranular und feingranular sprechen. Ich möchte eigentlich anfangen mit der grobgranularen Sache und möchte anfangen mit einer technischen Aufteilung. Also das wäre ja jetzt eine Entscheidungsmöglichkeit. Ich sage, die große Vision, die wir haben in diesem ganzen System, Das Erstdiagramm, das High-Level-Diagramm, das ist eine technische Aufteilung. Und ein bisschen wäre dann so ein Klassiker, dass man sagt, naja, wir haben halt Schichten. Wir haben UI, Logik und Persistenz und unterteilen das halt in Schichten. Das, by the way, ist auch eins der Domain-Driven Design Patterns. Also eine Geschichte der Architektur ist tatsächlich ein Domain-Driven Design Pattern. Es gibt diese schöne Domain-Driven Design Referenz, die ich mit ein paar Kollegen übersetzt habe, und auch das ursprüngliche Domain-Driven Design Buch von dem Eric Evans spricht eben über tatsächlich eine Schichtenarchitektur. Das ist dort ein Pattern, aber es ist auch darüber hinaus natürlich etwas. Es gibt andere technische Architekturen. Ein berühmter weiterer Vertreter ist zum Beispiel eine hexagonale Architektur. Da sage ich halt, ich habe einen Kern, das ist meine Logik, und drumherum habe ich Adapter. Das abstrahiert ein bisschen. Also eine Schichtenarchitektur sagt halt, oben ist die UI, dann kommt die Logik, dann kommt die Persistenz. Und unten ist eben sozusagen die Datenbank. In einer hexagonalen Architektur wäre die Logik im Zentrum, und dann habe ich verschiedene Adaptoren, die zum Beispiel nach draußen führen zur Datenbank oder nach draußen führen zur UI oder nach draußen führen und eine API anbieten oder was auch immer. Ich habe dort also dann verschiedene Adaptoren. Das ist also etwas allgemeiner. Und es gibt dann noch die Onion-Architektur, also nicht die Zwiebel-Architektur, die auch sagt, dass die Domäne im Zentrum sein soll. Und dann haben wir drumherum Schichten, und wir haben dort eine Inversion of Control. Das heißt, die Abhängigkeiten sollen von draußen nach drinnen gehen. Also auch die Persistenzschicht würde halt zur Logik abhängig sein, aber nicht umgekehrt. So, das wären also jetzt Möglichkeiten. Und was ich immer eigentlich von irgendwie Architekten erwarte oder Architektinnen erwarte, ist, dass sie beantworten können, warum ich das jetzt tun sollte. So, und die erste Antwort, die mir persönlich in den Sinn kommt, ist, ich habe eine klare Aufteilung. Ich weiß eben, wie mein System aussieht. Und das ist auf dieser Ebene, weiß ich nicht, ob das so wichtig ist. Ich glaube, auf der Code-Ebene ist das extrem wichtig. Das, was mir immer als Gegenbeispiel durch den Kopf geht, sind so alte Visual Basic oder Delphi-Anwendungen, die im Prinzip, nicht, wo ich halt sage, ich habe hier einen Button, und wenn auf den Button geklickt wird, dann passiert etwas. Und zwar folgende Logik mit folgenden Datenbankzugriffen. Und dann habe ich eben ein einziges Ding, was eben irgendwie in der UI hängt, Logik enthält und Datenbankzugriffe. Und das ist etwas, was auf Code-Ebene zumindest nicht sauber ist. Aber hier reden wir über was anderes. Wir reden ja über grob granulare Architektur, also etwas, wo wir große Module bauen oder vielleicht sogar Teams aufteilen. Wir reden also möglicherweise über ein UI-Team oder sowas. Was kann man jetzt noch dafür ins Feld führen? Man kann eben sagen, dass diese Teile austauschbar sind. Ich könnte jetzt zum Beispiel den Persistenz-Layer oder den Persistenz-Adapter austauschen. Also könnte ich zum Beispiel sagen, ich habe eine SQL-Datenbank, und statt dieser SQL-Datenbank benutze ich eine NoSQL-Datenbank. Da würde ich sehr stark bezweifeln, dass das in der Persistenz-Layer alleine änderbar ist. Und zwar deswegen, weil eine SQL-Datenbank eben Transaktionen macht und eine NoSQL-Datenbank typischerweise nicht. Dafür muss ich in einer NoSQL-Datenbank die Daten anders modellieren, was wahrscheinlich durchschlägt auf die Logik. So, und wenn ich ein JDBC, also ein einfaches SQL-Persistenz-Ding, austausche gegen einen OR-Mapper. Ein OR-Mapper erlaubt es mir, dass ich schaue, ob die Objekte geändert worden sind, automatisch, und dann werden sie automatisch gespeichert. Die Objekte werde ich irgendwie in der Logikschicht anfassen, sondern in dem einen Fall muss ich eben sagen, das hat sich geändert, und in dem anderen Fall muss ich das eben nicht sagen, also hat es wahrscheinlich da irgendwie auch Auswirkungen. Was könnte noch sein? Eine UI-Schicht, dort könnte ich zum Beispiel sagen, naja, ich möchte gerne jetzt ein Webframe-Frontend ersetzen durch mobiles. Bin ich mir nicht sicher, ob das eine technische Angelegenheit ist, weil ich mit einem mobilen Gerät anders umgehe. Ich habe eine kleine Tastatur, ich habe einen kleinen Screen, ich werde weniger Informationen anzeigen und ich werde vielleicht andere Funktionalitäten haben. Beispiel ist für mich immer die Amazon-Anwendung, die eben auf dem Mobiltelefon einen Barcode-Scanner hat, was irgendwie sinnvoll ist. Ich bin halt irgendwie im Geschäft, ich scanne Barcode und schaue, was es bei Amazon kostet. Das macht auf dem Desktop irgendwie wenig Sinn. Und das bedeutet, dass auch dort wieder Logik und Geschäftsprozesse eigentlich einen Unterschied machen. So, aber nehmen wir mal an, dass diese Austauschbarkeit tatsächlich gegeben ist. Also ich habe Zweifel, aber nehmen wir das mal an. Ist das etwas, worauf wir optimieren wollen? Ich würde behaupten, nein. Wenn wir nämlich darauf optimieren, bedeutet das, dass die typische Änderung etwas ist, wo wir technische Sachen ändern. Also die Annahme ist irgendwie implizit, dass irgendjemand, wahrscheinlich nicht der, also vielleicht der Kunde, typischerweise montags durch die Tür kommt und sagt, wir müssen mal wieder das Persistenzlayer ändern. Wir müssen eine andere Datenbank benutzen. Und das halte ich für zugegebenermaßen eher unwahrscheinlich. Das heißt also, diese Optimierung auf dieser grob granularen Ebene macht, glaube ich, nicht so super viel Sinn, weil es eben nur selten irgendwie hilft. Reden wir über die technische Ebene oder die Code-Ebene, also beispielsweise Packages oder Klassen oder sowas in Java oder Namespaces in C++ oder in C# oder solche Geschichten, vielleicht auch Jar-Files oder so, oder Libraries oder DLLs oder was weiß ich was, also solche kleineren Pakete. Da könnte ich mir jetzt durchaus vorstellen, dass so eine geschichtete Teilung Sinn macht, um eben dafür zu sorgen, dass ich nicht alle Aspekte des Systems komplett im Kopf haben muss. Das ist aber was anderes als Austauschbarkeit und das ist was anderes als unabhängige Änderbarkeit, sondern da geht es halt letztendlich darum, dass ich sozusagen eine vernünftige Struktur haben will. Aber wie gesagt, das, was mich halt insbesondere interessiert, also so wie ich halt aufgestellt bin, bin ich halt meistens tatsächlich auf dieser Architekturebene unterwegs. Das heißt, für mich interessiert eben das Grobgranularste, was ich halt so haben kann. Und das Grobgranularste, was ich halt so haben kann, sollte dann wahrscheinlich eben nicht technisch sein. Gut, wenn wir das soweit haben, dann würde ich also sagen, dass in dieser grobgranularen Aufteilung, über die wir reden, das wahrscheinlich fachlich sein sollte. So, die ursprüngliche Frage war aber, sind es denn nun Bounded-Kontexte, die mir helfen? Und das bedeutet, dass ich jetzt eigentlich nochmal darüber nachdenken muss, welche Alternativen ich habe. Also ich könnte ja jetzt irgendwie auch sagen, ich teile mein System irgendwie nicht nach bounded Kontexten auf. Ich teile es auf beispielsweise nach bestimmten Domänenobjekten. Und das ist nicht so super abwegig. Also wenn man halt über objektorientierte Analyse nachdenkt, dann sagt der Name objektorientierte Analyse ja schon, dass wir eben Objekte analysieren wollen. Und das wiederum impliziert irgendwie so ein bisschen, dass wir uns jetzt hinstellen müssen und halt vielleicht anschauen müssen, was es da draußen für Objekte gibt. Könnten wir jetzt also machen, nicht? Und das ist auch nichts Ungewöhnliches. Es gibt eben diese Mechanismen und diese Sachen, wo ich mich jetzt einfach hinstelle und sage, naja, ich habe ein Kundenstammdatensystem, ein Produktinformationssystem oder was auch immer. Und das kann ich jetzt tun. Das ist eigentlich nicht so wahnsinnig abwegig. Warum würde ich das persönlich für schwierig halten? Wenn ich eine Rechnung schreibe, geht die Rechnung an den Kunden. Wenn ich eine Bestellung entgegennehme, ist die Bestellung etwas, was ein Kunde tut. Wenn ich mich darüber interessiere, welche Marketingmaßnahmen ich ergreifen muss, interessiert mich, was für Kundensegmente und was für Kunden ich habe. Wenig überraschend ist es so, dass so etwas wie ein Kunde ein Kern meiner Funktionalität ist. Und es ist denkbar, dass es halt Dinge gibt, die halt sozusagen ohne Kunden gehen, aber vielleicht nicht so wahnsinnig viele. Das bedeutet also, wir haben dadurch und Ähnliches gilt für Waren, nicht? Oder was auch immer es halt ist, was wir halt irgendwie tun. Das heißt also, die Waren müssen abgerechnet werden, die Waren werden geliefert, ich habe einen Bestand von den Waren. Alles, was ich halt in meinem Unternehmen tue, hängt irgendwie mit Waren und mit Kunden zusammen oder mit anderen Kerndingen, die ich halt sozusagen habe, weil das eben das ist, worum sich halt das gesamte Ding dreht. So, das heißt also, wenn ich jetzt so ein Ding baue, was irgendwie sagt, ich bin verantwortlich für ein bestimmtes Domänenobjekt, dann baue ich irgendwie einen Abhängigkeitsschwerpunkt ein. Das ist absehbar. Und das ist sozusagen, also das ist, glaube ich, sehr schnell erkennbar. Das andere, wo ich mir nicht sicher bin, ob man es so einfach begründen kann, aber was für mich eigentlich noch stärker wiegt, ist, solche Systeme, die Modellierung eines Domänenobjektes innerhalb einer Firma ist oft erstaunlich kompliziert. Also man geht irgendwie hin und sagt, eine Ware, wie schwer kann es denn bitte sein? Und man kommt dann irgendwie nach ein paar Tagen raus und sagt, wow, krass. Oder nicht, man fragt halt irgendwie die Leute, die halt dort vor Ort sind und fragt halt, naja, wie viel Information habt ihr denn über Waren? Wie ist das in eurer Datenbank abgelegt? Und man stellt fest, das ist extrem viel, was dort drin ist. Sehr, sehr viele Spalten in der Datenbank, ein sehr komplexes Domänenobjekt. Und das führt bei mir immer zu dieser Kombination aus Bewunderung, weil man das halt offensichtlich irgendwie noch managen kann. Und auf der anderen Seite natürlich irgendwie auch, Angst, weil das eben auch bedeutet, dass man es wahrscheinlich eben doch nicht mehr managen kann. So, das heißt also, diese Art von fachlicher Aufteilung führt, das war ja übrigens eine der Fragen, nicht? Haben wir irgendwie klare Schnittstellen, haben wir irgendwie ein hohes Maß an Unabhängigkeit oder Entkopplung, sollte ich eher sagen. Und da wäre halt für mich die Antwort wahrscheinlich bei solchen domänenobjektgetriebenen Sachen eher nicht. So, das wäre also, glaube ich, nicht so schlau. Was ist jetzt die Alternative? Ich würde versuchen, das System nach Funktionalitäten aufzuteilen. Also ich würde jetzt irgendwie anfangen und würde sagen, okay, Waren sollen geliefert werden, Waren sollen, ich will den Preis von irgendwelchen Waren berechnen, ich will eine Rechnung schreiben, ich will vielleicht Waren anpassen auf das, was der Kunde sich vorstellt, nicht ein Laptop-Konfigurator, ein Auto-Konfigurator oder was auch immer. Und das sind eben Funktionalitäten. Und das sind für mich auch gleichzeitig eben Bounded Kontexte. Also der Bounded Kontext sagt ja, dass ich einen begrenzten Bereich habe, deswegen heißt es eben Bounded Kontext, für den ich jetzt mir ein Domänenmodell überlege. Und das ist eigentlich genau das, worüber wir hier reden. Ein Beispiel, was ich halt häufig auch in Trainings benutze, ist Leihe und Reservierung von Büchern in einer Bibliothek. Das heißt also nicht, ich will halt ein Buch leihen. Was muss ich dafür wissen? Wie viele Bücher habe ich irgendwie, wie viele Exemplare habe ich und welche davon sind ausgeliehen und welche kann man jetzt irgendwie noch leihen? Das ist so im Wesentlichen das, was dort ein Thema ist. Und auf der anderen Seite haben wir halt die Suche und da interessiert mich, worüber ist das Buch, wer ist der Autor, was ist das Thema. Also haben wir dort sehr unterschiedliche Modellierungen von den Büchern und sehr unterschiedliche Informationen. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass das unterschiedliche Dinge sind. Also wenn ich mit jemandem rede über die Leihe, meint der mit dem Buch das Buch, was man anfassen kann, während man bei der Suche eben, naja, diese Metadaten meint letztendlich. Also Metadaten ist blöd, weil es ist kein fachlicher Begriff, aber eben das, was Bücher beschreibt, Autor, Titel, all diese ganze Information. Und dass es nun zufällig davon gedrucktes Exemplar irgendwo gibt, das interessiert nicht. Das ist ein völlig getrenntes Thema. So, und das bedeutet, wenn ich jetzt damit loslaufe, wenn ich also sage, ich teile das nach Funktionalitäten auf, dann habe ich offensichtlich als Vorbedingung für meine Konstruktion bereits gesagt, dass ich Unabhängigkeit haben möchte. Also ich sage jetzt, ich habe meine große komplizierte Welt und ich isoliere dort bestimmte Funktionalitäten. Diese bestimmten Funktionalitäten, die decke ich mit einem Domänenmodell ab. Und damit habe ich jetzt eine Konstruktionsvorschrift. Baue bounded Kontexte, baue getrennte Domänenmodelle, komm und mache das eben. Und dadurch ergeben sich hoffentlich bestimmte Merkmale, die halt eine vernünftige Architektur auszeichnen. Also zum Beispiel eine lose Kopplung. Die Hoffnung wäre, dass die Suche eines Buches oder die Konfiguration eines Autos irgendwie was zu tun hat mit einem Bestellprozess, aber hoffentlich nicht so wahnsinnig viel. Sprich, ich muss halt irgendwann mal sagen, hier, sorg mal dafür, dass das Auto jetzt bestellt wird, aber eben nicht andauernd interagieren. So, und dadurch kriege ich halt hoffentlich eine große fachliche Unabhängigkeit und das ergibt sich automatisch. Dadurch erreiche ich Ziele einer typischen modularisierten Architektur, also beispielsweise eben lose Kopplung. Es ist, glaube ich, nicht besonders hilfreich, wenn man sagt, ihr müsst aber lose koppeln und nicht sagt, wie man das nun genau machen soll. Das ist genau das, wo Bounded-Kontexte zwar nicht sagen, du sollst lose koppeln, aber dafür eine Konstruktionsvorschrift geben, die halt hoffentlich dazu führt, dass man eben am Ende lose gekoppelt ist. So, das hatte ich jetzt gerade mit Funktionalitäten definiert oder diskutiert. Man kann auch anders zu bauenden Kontexten kommen. Es gibt zum Beispiel Event Storming. Event Storming ist so ein Mechanismus, wo ich eben alle Events, die ich halt habe, irgendwie aufschreibe. Also ich sage halt, weiß ich nicht, ich habe mir ein Automodell ausgesucht. Ich habe jetzt irgendwie mir die Reifen überlegt und ich habe mir die Innenausstattung überlegt. Und irgendwann bin ich halt so weit, dass ich mir halt einen Preisvorschlag machen lasse. Dann sage ich halt irgendwann, ich möchte es haben. So, und das sind jetzt, dort sind dann so Pivotal Events. Also es gibt halt Events, nach denen etwas völlig anders ist. Also ein Auto, das ich konfiguriert habe und dann halt bestellen möchte, das ist ein Pivotal Event, weil ich dort dann irgendwie über Preise und sowas reden kann und mir halt überlegen kann, wann ich es zum Beispiel geliefert bekomme. Und die Welt ändert sich sozusagen. Und an der Stelle, wo ich es bestellt habe, ändert sich die Welt halt so richtig, weil da ist es eben plötzlich eine Bestellung, nicht? Also da ist halt die Idee, dass das Auto jetzt auch tatsächlich produziert werden soll. Und das ist etwas, was man bei Event Storming macht, um die Events dann halt zu strukturieren. Man unterteilt Events außerdem so in Swimlanes, dass man eben sagt, naja, vielleicht sind hier Sachen, die halt eher sozusagen aus Sicht des Kunden relevant sind, Sachen, die halt vielleicht eher aus Sicht der Waren interessant sind. Und er hat darüber halt verschiedene parallele Dinge, die dort passieren. Und auch hier ist es ähnlich wie bei dieser Aufteilung in Funktionalitäten, von der ich gesprochen habe, dass wir eigentlich sagen, also das sagt schon Pivotal Event und Swimlane, wir wollen Dinge haben, die relativ unabhängig voneinander sind. Das heißt, wir kommen zu einer fachlichen Unabhängigkeit. So, und damit würde ich jetzt sagen, dass das für mich unter der Bedingung, dass eben fachliche Änderungen das sind, worauf ich optimieren möchte, sozusagen das ist, wo ich eigentlich gerne hin möchte. Und ich würde dann eben bei feingranularen Sachen das vielleicht technisch machen, Schichten, hexagonale Architektur oder so. Also es ist völlig okay, wenn ich jetzt sage, mein Leihsystem beispielsweise, das ist halt hexagonal aufgebaut oder in Schichten aufgebaut. Das ist halt eine davon unabhängige Entscheidung. Aber das grobgranulare Modell, da würde ich mir eben wünschen, dass es irgendwie fachliche Aussagen dort gibt. Und auch ansonsten ist für mich eigentlich die Frage, also am Ende des Tages, wenn wir halt dafür bezahlt, dass wir halt Fachlichkeiten umsetzen, das ist das, was uns sozusagen tatsächlich bewegt. Und deswegen finde ich es halt sinnvoll, an der Architektur einfach mal ranzugehen und zu sagen, wie setze ich denn damit jetzt die Fachlichkeit um? Die relevante Fachlichkeit. Und dann hoffe ich halt, dass halt irgendeine Antwort kommt. Ich glaube, dem muss man sich halt irgendwie stellen. Sonst macht irgendwie das Spielchen keinen Sinn, nicht? Und da ist es halt irgendwie komisch, wenn man sagt, na, ich habe da halt diese drei Schichten, irgendwie passt es da rein. Nicht, ich habe halt irgendwie eine hexagonale Architektur, da passt das halt rein. Das ist halt meiner Ansicht nach keine vernünftige Aussage, um die Fachlichkeit zu strukturieren. So, jetzt kommen wir zu den Fragen nochmal aus dem Tweet. Also eine Frage war, ergibt das klare Schnittstellen? Naja, wir suchen halt eine fachliche Unterteilung mit einem Fokus auf unabhängige Fachlichkeiten. Das sollte hoffentlich klare Schnittstellen ergeben. Und wenn nicht so, dann weiß ich nicht, wie sonst. Und im Übrigen, also auch eine Aufteilung nach Schichten hat halt klare Schnittstellen, würde ich behaupten. Die kann ich auch leicht identifizieren. Ich weiß gar nicht, ob das, von daher tut sich das da nicht viel. Für mich ist halt eher wichtig, dass ich eben optimiert bin auf typische Änderungsszenarien und das werden wahrscheinlich fachliche Szenarien sein. Dann ist halt die nächste, also die Frage geht ja weiter, da ist also die Frage im Repo, also im Source Code Repository, im Deployment oder im Betrieb. Und da würde ich halt sagen, dass die Frage sozusagen einen Typfehler hat. Also ich darf meiner Ansicht nach nicht für die fachliche Aufteilung die Frage stellen, ob die zu einer vernünftigen Struktur im Repository, im Deployment oder im Betrieb führt, denn das ist eine andere Frage. Was ich damit meine, ist Folgendes. Also nehmen wir jetzt mal an, ich habe diese Suche und die Leihe zum Beispiel oder nicht die Konfiguration und die Bestellung von irgendwelchen Autos oder was auch immer. Dann habe ich jetzt eine fachliche Aufteilung gemacht. Fachlichkeiten sind aber nicht die Dinge, die ich deploye. Die Dinge, die ich deploye, sind Anwendung oder Microservices oder was auch immer. Das sind auch die Dinge, die ich betreibe. Das heißt, die Frage nach dem Betrieb und dem Deployment hängt ab von einer technischen Umsetzung. Das ist aber nicht eine fachliche Umsetzung. Und ich kann selbstverständlich alle meine Bounded-Kontexte, meine gesamte fachliche Aufteilung in ein großes System gießen und dieses gesamte System auf einmal deployen. Das ist kein Problem. Das kann ich halt tun. Davon hält mich jetzt erstmal niemand ab. Ein bisschen ist es halt so, dass das ein bisschen komisch anmutet heutzutage, weil irgendwie heutzutage gesagt wird, naja, Bounded-Kontexte sind halt gute Microservices. Das stimmt ja auch, aber das impliziert, dass ich mich zum Beispiel für Microservices entschieden habe als Umsetzung. Und das muss ich ja wiederum nicht. Und von daher, das ist eben eine getrennte Frage. Also die technische Umsetzung meiner fachlichen Modularisierung ist eine getrennte Frage. Ich würde jetzt bestimmte Dinge erwarten. Also ich erwarte aufgrund der hohen fachlichen Unabhängigkeit auch eigentlich eine hohe technische Unabhängigkeit. Es gibt da Ausnahmen. Also mein prototypisches Beispiel ist immer ein Preisberechner. Wenn ich halt ein Ding habe, was Preise berechnen kann, nicht? Also dem Eberhard Wolf heute am 2.7. um 17 Uhr bei dieser Mondphase und aufgrund der geänderten Mehrwertsteuer und aufgrund von seiner Rabattstaffel und was weiß ich, bieten wir ihm das an für exakt 42 Euro. So, diese Information ist relevant. Und zwar ist die relevant für irgendwie einen Überblick, wo ich dem Kunden das sage. Es ist relevant an der Stelle, wo ich eine Rechnung schreibe und so weiter und so weiter. Es ist auf der anderen Seite etwas, von dem ich mir jetzt ohne weiteres vorstellen kann, dass es halt fachlich ausreichend kompliziert ist, dass man dafür einen ganzen Bounded-Kontext sozusagen verbraucht. Weil es eben abhängig sein kann von der Mondphase, der Mehrwertsteuer, dem Land, in dem die Person lebt und so weiter und so weiter. Da kann ich mir irgendwie beliebig viele Dinge ausdenken. So, und das wird halt an vielen Stellen benötigt und wahrscheinlich auch synchron. Also ich will halt an der Stelle, wo ich die Seite anzeige mit der Ware, dem Kunden den Preis nennen und das werde ich wohl dann synchron machen müssen sozusagen. Das heißt, ich werde im Synchron den Aufruf machen und sagen, ich habe jetzt die Seite gezeigt, jetzt gucke ich mir halt den Preis an. Das ist dann eine enge technische Kopplung. Das ist halt die Ausnahme, die ich da sehen würde. Und ja, damit würde ich dann irgendwie leben. Transaktionen zwischen Bounded-Kontexten halte ich für unwahrscheinlich. Also genau genommen ist es so, dass Domain-Driven Design besagt, dass Transaktionen eigentlich nur in Aggregate sein sollten, also in Teilen eines Bounded-Kontextes, also in einem sehr feingranularen Ding, also zum Beispiel in einem Auftrag. Da würde ich jetzt eben sagen, das ist ein Aggregate und das Aggregate wird transaktional geändert. Es wird irgendwie gesagt, da kommt was hinzu, irgendwas soll zusätzlich beauftragt werden und dann sorge ich dafür, dass eben die Konsistenz stimmt, dass also zum Beispiel der Gesamtwert des Auftrages sich aus den einzelnen Teilen tatsächlich auch zusammensetzt und so weiter und so weiter. Das sind die typischen Ebenen einer Transaktion. Das würde ich zwischen Bounded Kontexten eher nicht erwarten, nicht? Also das theoretische Modell von Domain-Driven Design würde sagen, dass sowas dort eben nicht existieren sollte. Will nicht ausschließen, dass sowas in der Realität passiert. So, also da auch wieder, wir haben eine starke fachliche Unabhängigkeit, daraus sollte eigentlich eine technische Unabhängigkeit entstehen. Soweit so gut. Das wäre also jetzt sozusagen das Thema. Also habe ich jetzt ja ungefähr eine halbe Stunde darüber geredet, wie wahnsinnig toll Bounded-Kontexte sind und wie wahnsinnig toll eine fachliche Unabhängigkeit ist. und dass man das auf jeden Fall tun sollte. So, wenn ich jetzt von irgendwelchen Architekten erwarte, dass die Architekten und Architektinnen irgendwie begründen können, warum sie irgendwas tun können oder wollen, dann sollte ich irgendwie auch hier nochmal sagen, wann ich das denn irgendwie nicht mache. Also wann habe ich keine fachliche Aufteilung? Also ich glaube halt, dass Architekturen es gibt eigentlich fast immer irgendein Bereich, wo sozusagen eine bestimmte Architektur sinnvoll ist. Und diesen Bereich, den würde ich jetzt gerne explizit nennen. Also gibt es Bereiche, in denen ich nicht so vorgehen würde. Und meine Erwartung wäre, nachdem Architektur halt so ein kompliziertes Thema ist, dass es die gibt. Und ja, die gibt es auch tatsächlich. Also das erste wäre halt, ich habe triviale Logik. Dann macht es keinen Sinn, über Fachlichkeit zu reden. Und die Fachlichkeit irgendwie aufzuteilen. Dann habe ich halt irgendwie ein anderes Thema. Ich muss gestehen, dass ich das ein bisschen gefährlich finde. Wenn ich triviale Logik habe, bin ich nicht sicher, warum ich überhaupt einen Entwickler daran setze. Also warum ist es trivial, aber ich habe trotzdem jemanden, das implementiert. Und außerdem bin ich mir nicht sicher, ob man es dann sozusagen ausreichend analysiert hat. Also es kann irgendwie sein, dass das halt in den Requirements steht, wir kopieren Daten von A nach B. Und wenn man halt tief genug gräbt, stellt man fest, nee, in Wirklichkeit werden da halt irgendwie Bestellungen entgegengenommen. Und das ist halt super nicht trivial. Und da gibt es halt ganz viel Logik. Nur die ist halt irgendwie in den Köpfen der Mitarbeiter oder die wollen es halt irgendwie nicht in den Requirements kippen oder was weiß ich. Also da wäre ich halt, also das wäre ein Grund, aber da wäre ich halt Pessimist. Also da würde ich halt irgendwie nochmal nachbohren. Und halt versuchen herauszufinden, ob ich halt wirklich triviale Logik habe. Dann kann es halt sein, dass meine Mission ist, ein Frontend zu bauen. Da gibt es halt dieses Portal. Das Portal ist ein Teil der Enterprise-Architektur. Die Aufgabe der Leute dort ist, dieses Portal zu bauen. Und das bedeutet eben, dass halt die Backend-Logik im Backend ist. Und dass ich irgendwie ein Frontend baue. Dann kann ich das kaum vollständig fachlich schneiden, weil eben die Fachlichkeit irgendwie außerhalb meiner Kontrolle ist. Dann kann ich vielleicht noch das, also natürlich kann ich jetzt irgendwie versuchen, das zumindest bei mir fachlich aufzuteilen und eben sagen, okay, das ist halt der eine Bereich, das ist der andere Bereich und das sind irgendwie unterschiedliche Fachlichkeiten und das trenne ich. Und vielleicht würde ich das halt auch versuchen, aber das führt nicht dazu, dass eben alles fachlich aufgeteilt ist. Dann gibt es noch den wie bewerte ich den Fall? Ja, sowas gibt es, nicht? Und ich glaube, da sind halt auch ganz viele in genau solchen Projekten drin. Von daher ist das, glaube ich, sozusagen ein sehr gültiger Punkt, wo eben es sein kann, dass man sagt, naja, ich kann es sozusagen fachlich nicht aufteilen. Was ist noch ein Thema? Ich würde sagen, ein sehr häufiges Thema ist, ich habe irgendwie Legacy-Systeme um mich herum und diese Legacy-Systeme, die sind halt irgendwie strukturiert, aber eben nicht nach bauenden Kontexten. Nicht? Also ich habe zum Beispiel eben ein Kundenstammdatensystem, dieses Kundenstammdatensystem ist eben da und ich halte es jetzt nicht für gewinnbringend, dass man halt sagt, super, dass da ein Kundenstammdatensystem ist, das müssen wir abschalten, weil das entspricht nicht unseren Software-Architektur-Ideen. Also wenn mir jemand mit dem Thema kommen würde, würde ich halt sagen, okay, cool, wenn wir das abschalten und umbauen, das ist eine ziemlich große Aufgabe. Sag mir mal bitte, welchen Vorteil wir generieren. Und wenn dann die Antwort kommt, naja, wir haben halt eine saubere Architektur, das ist nicht wirklich hilfreich, nicht? Also da muss irgendwie eine sinnvolle Begründung für kommen. Und die müsste sich jetzt, also die muss halt irgendwie in einem vernünftigen Verhältnis stehen zu dem Aufwand, den man da treibt. Das bedeutet dann für mich, dass ich dort sozusagen ein Bubble machen kann. Also so einen neuen Teil, wo ich jetzt sage, ich baue halt dieses System und dieses System wird eben an dieser Stelle einen bauenden Kontext haben, eine vernünftige Modellierung, bestimmte Informationen des Kunden sich aus dem Kundenstammdatensystem holen, bestimmte Informationen für die Waren sich irgendwie holen und dort einen bauenden Kontext bauen, um eben möglichst die gesamte Funktionalität zu implementieren und unabhängig ändern zu können. Das wäre dann dort eben ein möglicher Ansatz. Was gibt es noch? Ich benutze vielleicht Standardsoftware. Also ich habe irgendwie eine Entscheidung getroffen und ich sage halt, dieses Thema nicht, also ich sollte halt eine E-Commerce-Webseite bauen und E-Commerce-Webseiten gehen, nicht, gibt es irgendwie eine Tonne an E-Commerce-Standardsoftware, also benutze ich halt eine von denen. So, dann habe ich halt eine Buy-Entscheidung getroffen. Und das Lustige ist an der Stelle, dass das auch etwas ist, was Domain-Driven Design tatsächlich abdeckt. Also Domain-Driven Design sagt, es gibt Core-Domains, das sind die Gründe, weswegen ich ein Projekt mache. Also vielleicht bin ich eben dazu in der Lage, Produkte besonders gut zu konfigurieren. Dann ist das vielleicht meine Core-Domain. Und es gibt Generic Subdomains, die halt auch wichtig sind. Also nicht Buchhaltung ist zum Beispiel sehr wichtig. Wenn man Buchhaltung nicht vernünftig auf die Reihe bekommt, kann es halt sein, dass man sehr schnell das Land verlassen muss, um halt zu schauen, dass man irgendwo anders unterkommt, weil man einfach Ärger mit der Staatsanwaltschaft hat. Und das möchte man vielleicht nicht. Also das ist halt ein wichtiges Thema. Aber es ist jetzt unwahrscheinlich, dass Kunden zu uns kommen und sagen, ich bestelle gerne oder ich kaufe gerne hier, weil die Buchhaltung so super ist. So, und das würde jetzt irgendwie dazu führen, dass ich halt bei der Generic Subdomain vielleicht sage, okay, Buchhaltung ist so eine Generic Subdomain. Das Customizing ist halt eher etwas, was ich eben selber, was eine Core-Domain ist, weswegen Leute bei uns kaufen. Und darüber spricht DDD halt über eine Priorisierung. Und diese komplexen Fachmodelle, diese Dinge, die halt spannend sind, bauen, und wo ich bauende Kontexte sinnvoll einsetzen kann, das wäre dann eher was für Core-Domains. Während Generic Subdomains vielleicht etwas sind, wo ich halt sage, naja, ich habe halt eine Buchhaltungssoftware, die ist halt so. Und das ist, glaube ich, auch für mich einer der ganz wichtigen Teile von Domain-Driven Design, dass Domain-Driven Design irgendwie nicht sagt, alles soll toll sein, sondern Domain-Driven Design sagt eigentlich, konzentriere dich auf die Core-Domain und investiere dort insbesondere. Und das wäre halt auch etwas, wo ich das nicht tun würde. Dann wäre für mich noch ein weiterer Grund, wenn eben die typische Änderung bedeutet, dass die gesamte UI geändert wird, dann kann ich durch eine Schicht das isolieren. So ein Projekt würde ich gerne mal sehen, weil das muss irgendwie freakig sein, nicht? Also das würde halt bedeuten, dass halt die Kunden typischerweise durch die Tür kommen und sagen, wir müssen mal wieder die gesamte UI ändern. Kann ich mir nicht vorstellen, deswegen ist das für mich eigentlich eher akademisch. Während die Geschichte mit dem Core-Domain und den Generic Subdomains und dieser Unterteilung, dass ich also irgendwo Kompromisse machen kann, das, glaube ich, ist eher nachvollziehbar. So, und das führt insgesamt dazu, also von diesen ganzen Themen, die ich jetzt diskutiert habe, ich würde halt behaupten, wenn wir über diese fachliche Aufteilung, die saubere fachliche Aufteilung und diese Dinge sprechen, ist das größte Hindernis, dass wir halt bedauerlicherweise real existierende Software haben. Und diese real existierende Software ist eben vielleicht suboptimal strukturiert. Und da kann ich mich jetzt irgendwie hinstellen und kann sagen, hier ist die hübsche fachliche Aufteilung nach bauenden Kontexten und die ist halt super. Wenn wir die haben, ist halt alles toll. Wenn sie nicht realisierbar ist, hilft mir das eben nicht. Gut, der zweite Teil der Frage, also nicht bedeutet halt insgesamt subsumiert, wenn ich kann, baue ich eine fachliche Aufteilung und insbesondere dann, wenn ich halt einen hohen Wert habe, also sowas wie eben eine Core-Domain. Aber nicht in anderen Bereichen sollte ich dann vielleicht auch gar nicht erst Individualsoftwareentwicklung betreiben. So, die Frage, die dann halt, die im zweiten Teil kam, war, wie überstehen die Teams die Evolution in der Architektur? Bauende Kontexte ändern sich, weil sich das Verständnis geändert hat oder die Anforderungen ändern sich? Ja, da gibt es zwei nahezu in sich widersprüchliche Antworten drauf. Die eine Antwort, die ich halt geben würde, ist, bauende Kontexte sind hoffentlich stabil. Also, was habe ich jetzt gesagt? Warenkonfigurator, Preisberechner, Bestellen. Schwierig sich vorzustellen, dass das jetzt Dinge sind, die sich fundamental ändern würden, wo man sagt, das macht halt irgendwie keinen Sinn. Es ist denkbar, dass ich das weiter aufteilen möchte, nicht? Also, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte halt neben Autos jetzt auch Fahrräder konfigurieren lassen, vielleicht ist es dann irgendwie so, dass ich was Neues bauen muss oder das halt aufteilen möchte. Aber eigentlich sollten die eben stabil sein. Das ist die eine Antwort darauf. Die andere Antwort ist, okay, wir haben also jetzt zugegebenermaßen in gewisser Weise uns ein Risiko eingefangen. Und dieses Risiko besagt, wir haben uns an die Fachlichkeit gebunden. Unsere Architektur ist mit der Fachlichkeit streng verheiratet. Und Das bedeutet, an der Stelle, wo sich jetzt die Fachlichkeit fundamental ändert, haben wir tatsächlich ein Problem. Gut, was würde ich dazu sagen? Ich würde dazu sagen, wenn sich die Fachlichkeit fundamental ändert, dann haben wir noch ganz andere Schwierigkeiten. Also dann ist das Problem in der Softwarearchitektur noch unser kleinstes. Also von daher finde ich es halt fair, sich sozusagen daran zu binden. So, und der andere Punkt ist an der Stelle, Architektur ist eben iterativ und inkrementell. Das ist ein bisschen das, was bei der Frage ja mitkommt, nicht? Also ich lerne eben dazu über das System, ich lerne dazu über die Funktionalitäten, ich habe neue Anforderungen, die Funktionalitäten ändern sich, die dort irgendwie sein sollten. Und das ist tatsächlich auch etwas, was Domain-Driven Design sagt. Da steht eben drin, dass ein Architekturentwicklungsprozess ein kollaborativer Prozess ist, an dem eben Fachexperten zusammen mit Softwareentwicklern und Softwareentwicklerinnen und Architekten und Architektinnen zusammenarbeiten. Und das ist halt irgendwie so. Ich bin nicht sicher, was sozusagen das Ergebnis daraus sein sollte. Also wir könnten jetzt theoretisch sagen, ich strenge mich mehr an und ich sorge dafür, dass ich von vornherein die richtige Architektur habe. Sehe ich nicht. Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte. Und von daher würde ich eben an dieser Stelle dann sagen, okay, das ist halt eben erstmal so. Dann kommt halt, also dann kommt noch der andere Disclaimer. Also wie soll ich sagen, es gibt halt in der Architektur so Moden, nicht? Also das ist irgendwie so. Und es ist irgendwie auch so, dass wir sicherlich in der Architektur Fortschritte erzielen, nicht? Also es ist eben so, dass wir mit den Mechanismen, die wir heute benutzen, bestimmte Architekturen schaffen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass es in Zukunft bessere gibt. Deswegen ist der Disclaimer eigentlich, das, was ich jetzt gerade diskutiere, Domain-Driven Design, bounded Kontexte, diese Aufteilung, ist meiner Ansicht nach im Moment das beste Werkzeug. Aber das ist halt im Moment. Das kann sich ändern. Ich wüsste nicht genau wie. Also nicht, sonst würde ich es jetzt sagen. Sonst würde ich halt sagen, also es ist irgendwie absehbar, dass halt nach Domain-Driven Design XY kommt. Und kann aber sein, nicht? Ich bin halt irgendwie biased. Ich habe auch nur einen bestimmten Ausschnitt der gesamten Welt. Das heißt also, vielleicht ist da irgendwo was anderes. Auf der anderen Seite ist es eben so, die Konzepte, über die ich jetzt gerade rede, sind halt 15 Jahre alt. Das Buch von Eric kommt aus 2005. Und wir haben bis jetzt nichts Besseres gefunden. Von daher, vielleicht überlebt das halt auch die nächsten 15 Jahre. Und dann kann ich mich noch nicht auf die Rente vorbereiten, aber nicht, also dann sind wir halt irgendwie nochmal ein gutes Stück weiter an der Stelle. Gut, ich bin etwas irritiert, weil keine Fragen bisher gekommen sind, aber das nehme ich jetzt sozusagen so erstmal hin. Und ich habe vorteilhaft tatsächlich noch eine Frage bekommen, und zwar anonym über das Formular. Und da war halt die Aussage, hallo, ich finde das Thema zur Aufteilung von Software und von Fachlichkeiten sehr spannend. Soviel ich weiß, wir haben bauende Kontexte aus DDD eine Umsetzung davon. Ja, genau. Während ich die enormen Vorteile dieses Vorgehens sehen kann und auch schon meine Entwicklerkolleginnen dafür interessieren konnte, habe ich starke Probleme damit, die Idee bei unseren Kunden, ich arbeite in einer Agentur, ins Rollen zu bringen. Nicht, dass ich denken würde, dass sie generell abgeneigt werden. Ich weiß nur nicht, wie ich beginnen soll, die Fachlichkeit mit dem Kunden zusammen zu entdecken und abzugrenzen. Ich habe jetzt von Methoden wie Eventstorming oder Domain Storytelling gehört und gelesen. Genau, dazu sollten wir jetzt ein bisschen ausholen. Also die Idee, mit Fachexperten, Kunden zusammen diese Systeme zu entwerfen, ist eine der Grundvorstellungen von Domain-Driven Design. Deswegen heißt es ja Domain-Driven Design. Wir wollen eben die Domäne einfangen. Und das impliziert kollaboratives Modellieren. Und meiner Ansicht nach sind dort zwei Rollen identifizierbar. Die Rolle, die ich habe, ist tatsächlich eigentlich ausschließlich habe, ist die, dass ich irgendwie hoffentlich weiß, wie man Domain-Driven Design macht und wie die Konzepte funktionieren. Und die andere Rolle ist dort, eben Fachexperte zu sein und zu wissen, was eigentlich fachlich passieren soll. Eventstorming und Domain Storytelling helfen dabei, eben diese dort kollaborativ zu arbeiten. Und Von daher ist das, sind das eben die Mechanismen, die man an dieser Stelle auswählen kann. Also ich glaube, dass das von daher eben genau sozusagen die richtige, der richtige Antwort die, oder die richtige Richtung ist. So, und jetzt geht halt die Frage weiter. Meinst du, dass man das einfach so ausprobieren kann, ohne wirklich Erfahrung mit diesen Methoden zu haben? Sollte man sich eher einen externen Experten zur Hilfe holen? Und ja, an dieser Stelle ist dann der nächste Disclaimer fällig. Natürlich haben wir als InnoQ solche Experten und machen so etwas. Und ich glaube natürlich, dass sowas von daher hilfreich ist. Es geht dann ein bisschen weiter. Also Eventstorming in der einfachsten Variante sagt eben, ich nehme Events und hänge sie halt sozusagen an die Wand. So, also nicht, ich habe halt eine große Fläche an der Wand und habe dort irgendwie Post-its und hänge halt irgendwie Post-its ran mit Bestellung ist eingegangen, Kunde hat bestellt und so weiter und so weiter. Und laufe dann eben dort los und schaue nach, was dort eben alles passiert. Der Vorteil von Eventstorming ist an dieser Stelle, das ist halt leicht vermittelbar, also ich habe es ja gerade irgendwie im Wesentlichen gemacht, und es ist deswegen einfach für irgendwelche Domänenexperten damit loszulaufen. Und das ist dort eben der Vorteil. Sowas kann man, also es gibt ein Buch über Eventstorming von dem Erfinder, von dem Alberto Brandolini. Sowas kann man jetzt im Wesentlichen natürlich alleine erstmal machen. Aber das ist ja nur die Voraussetzung. Also ich möchte dann tiefer gehen. Ich möchte dann insbesondere loslaufen und dann ja eben diese Swimlanes bauen, Pivotal Events bauen und so weiter und so weiter. Und das ist dann halt schon etwas komplizierter. Es gibt eben bei Eventstorming auch viele weitere Werkzeuge. Das ist halt etwas, wo man sich sicherlich unterstützen lassen kann. Und das andere Thema ist das Eventstorming ist ja ein soziales Ding. Das heißt also, irgendwie sperrt man eine Menge an Leute in einen Raum und die fangen jetzt irgendwie an, Events zu schreiben. So, und da kann es jetzt irgendwie passieren, dass es halt eine starke Kommunikation gibt oder eben auch nicht. Und dass irgendwie einige Leute abgeschnitten an dem Thema arbeiten. So, und das ist etwas, was, glaube ich, auch sehr spannend ist und wo es halt hilft, glaube ich, nochmal einen externen Moderator zu haben, der genau darauf auch achten kann und da halt auch Feedback geben kann. Am Ende sind die Dinge, die wir hier tun, eben soziale Veranstaltungen. Und da ist das, glaube ich, insbesondere hilfreich, so etwas zu machen. Und im Übrigen, das ist halt vielleicht auch noch der andere Punkt, vielleicht muss der erste Schuss sitzen, nicht? Also es gibt halt eine gewisse Gefahr, dass man sagt, wir machen jetzt Eventstorming, es gibt halt irgendwie einen großen Elan, da macht man es halt, es geht aus irgendwelchen Gründen schief und dann ist das Thema halt verbrannt. Und da ist eben externe Hilfe sinnvoll und ich würde persönlich auch versuchen, in so einen kontinuierlichen Review-Prozess reinzukommen. Also ich verstehe nicht, das ist etwas, was mir zum Teil passiert, dass man irgendwie sagt, naja, komm doch, ich berate und dann sind halt die Konzepte da, aber dann irgendwie nach einiger Zeit nachzujustieren und eben iterativ inkrementell besser zu werden, das ist ja vielleicht etwas, was da auch noch sinnvoll ist. Also man kann das eben sich dort begleiten lassen. Domain Storytelling ist hat eine grafische Notation, mit der ich halt schauen kann, wie typische Abläufe funktionieren. Ich kann dann anschließend diese Abläufe clustern und daraus bauen und Kontexte eben bilden. Auch dort wieder, ich kann eben das Wissen transportieren, was, glaube ich, generell nützlich ist, unabhängig davon, wie man jetzt konkret, welches die konkreten Herausforderungen sind. Und man kann dadurch eben Hilfe, Wissen verteilen. Es gibt das Buch von Stefan Hofer und Henning Schwentner zu diesem Thema bei Leanpub, das Alberto Brandolini-Buch übrigens auch bei Leanpub, da ist das beschrieben. Es gilt dann eben wie Ähnliches, nicht? Also es wäre wahrscheinlich sinnvoll, vielleicht sich da externe Hilfe zu holen. Ich persönlich würde halt auch den Prozess reviewen lassen, um irgendwie sich einfach externen Input zu holen. Und ich glaube, dass da halt auch, also nicht diese Frage, wie strukturiere ich dieses Thema, ist halt, glaube ich, interessant genug, als dass man sich da externe Hilfe holen kann. Ja, kennst du weitere Vorgehensmechanismen? hatte ich gerade gesagt, man kann eben nach Funktionalitäten clustern oder kam die Frage bei YouTube, sowas wie Business Capabilities. Das ist etwas, was ich jetzt irgendwie als Begriff, also ich weiß, dass ein paar Kollegen mit dem Thema insbesondere rumlaufen, das ist etwas, was ich jetzt selber nicht so sehr tue. Ich hatte halt schon gesagt, ich versuche halt so Funktionalitäten zu clustern, nicht? Also Dinge, die halt irgendwie zusammengehören, wo ich das Gefühl habe, dass man sie mit einem Domainmodell erschlagen möchte, die würde ich dann eben gemeinsam in einem Domainmodell erschlagen. Das Letzte, was mir da halt untergekommen ist, zugegebenermaßen in einem Training, war eben genau die Frage, soll man in einer Bibliothek die Reservierung und das Ausleihen mit zwei Domänenmodellen machen, und ich bin halt der Meinung, nee, macht keinen Sinn. Also reservieren und ausleihen sind halt zu eng verwandt. Die Gruppe war halt eine andere Meinung, was dann halt dort sozusagen Thema ist. Gut, die Frage, die mich dort anonym erreicht hat, die ist dann noch weitergegangen mit, außerdem wäre es cool, wenn du ein Beispiel aus der echten Welt heranziehen könntest. Der Online-Shop ist zwar immer ein recht griffiges Beispiel, weil es jeder sofort versteht, aber in meiner Meinung nach ist es so weit abstrahiert, dass ich mir nie so wirklich vorstellen konnte, wie das in echten Projekten anwenden könnte. Ja, wie soll ich sagen, mein letztes Projekt war halt irgendwie grob im Bereich E-Commerce, von daher Hüstel. Da ist aber für mich auch wichtig, nicht? Also, wenn mir jetzt jemand sagen würde, mach doch mal irgendein E-Commerce-System, unabhängig gesprochen, dann würde ich ja typischerweise wahrscheinlich ein Stück Standardsoftware kaufen und im Wesentlichen nutzen, sodass eigentlich die Frage ist, was jetzt die Themen sind, wo ich tatsächlich Domain-Driven Design machen würde. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, nicht? Also vielleicht ist es halt irgendwie so, dass ich eben die Waren besonders gut konfigurieren kann. Darauf bin ich halt eingegangen, dann wäre das für mich halt ein getrennter Bounded-Kontext. Oder vielleicht ist es eben auch so, dass ich eine besonders gute Recommendation habe, dass ich eben sagen kann, okay, wenn du mir sagst, was du halt für eine Person bist, dann sage ich dir halt irgendwie, was du halt typischerweise kaufen würdest. Und dann wäre das eben für mich ein Bounded-Kontext, den ich insbesondere ausbauen möchte. Und ich hatte auf das Bibliotheksbeispiel hingewiesen, da sind halt für mich Suche und Laie ganz klare, unterschiedliche Bounded-Kontexte. Und vielleicht ist da es auch nochmal wichtig, das ist nicht schwarz-weiß. Will heißen, wenn ich jetzt sagen würde, also ein physisches Buch, das halt in der Bibliothek steht, leiht man das genauso aus wie ein E-Book? Kann man irgendwie sagen, ja, natürlich macht man das. Also am Ende hat irgendwie der Leser das Buch und ich habe irgendwie ein Buch weniger, was ich ausleihen kann, und das ist unabhängig. Finde ich keine völlig abwegige Argumentation. Oder man könnte sagen, also ein physisches Buch, das kann halt kaputt gehen. Und vielleicht will ich es ja mal nicht mehr ausleihen. Und das kann mir beim E-Book auf keinen Fall passieren. Und das muss ich irgendwie auch rausgeben. Also da gibt es halt den physischen, es muss physisch etwas bewegt werden. Das können also getrennte Bounded-Kontexte sein. Und das ist genau der Punkt, wo man, also was sozusagen auch ein wichtiger Punkt ist, es ist eben nicht völlig eindeutig, wie diese Dinge dann aufgeteilt werden, sondern das ist eben etwas, wo man drüber diskutieren kann und muss und wo es sich eben auch ergeben kann, dass man halt später dann anders loslegt und halt dort Änderungen macht. Ich glaube, damit habe ich eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte, im Wesentlichen. Ich warte jetzt noch mal kurz, ob noch irgendwelche Nachfragen an der Stelle kommen. Das scheint irgendwie nicht unbedingt der Fall zu sein. Ja, wie geht es weiter? Also gerne weitere Fragen oder weitere Themen auch hier im Chat, respektive über Twitter oder halt über das Formular. Die Webseite seht ihr im Chat noch, da könnt ihr das halt irgendwie einkippen. Gerne auch sonstiges Feedback. Ein Plan, bei dem ich ja mal schauen muss, ob ich ihn umsetze, ist halt irgendwie mir jemanden dazu zu holen. Und dann mit der Person nochmal über ein paar Themen zu reden. Das ist etwa, also das ist dann halt ein bisschen, also da wäre halt für mich insbesondere die Live-Interaktion spannend, also dass man eben sozusagen live während der ganzen Geschichte was fragen kann und da halt irgendwie weiter oder auch diskutieren kann. Und ansonsten habe ich noch ein paar Themen, also das Thema mit den Vorträgen ist halt noch da, auch wenn das jetzt nicht so super populär ist. Es gibt noch eine Frage rund um, wie sollte man als Softwarearchitekt lernen? Das ist irgendwie auch noch was, was man sich überlegen kann. Genau, das sind so ist halt so der Ausblick. Scheint keine weiteren Fragen und keine weiteren Themen zu geben. Dann würde ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und auch dafür, dass es auch zu dieser anderen Zeit funktioniert hat. Nicht? Also normalerweise hatte ich ja jetzt freitags mittags so ein bisschen traditionell eingeführt. Das schaffe ich leider nicht, weil ich morgen bereits anderweitig verplant bin. Und deswegen ja, freut es mich, dass sich doch ein paar Leute gefunden haben. Dann vielen Dank, schönen Feierabend.